Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glubal Podcast. In dieser Folge geht es um eine echte Innovation. Glubal Software hat ein ganz besonderes Forschungsprojekt an der RWTH Aachen unterstützt. Gemeinsam mit unserem Gast Lukas Rauber, Oberingenieur am Institut für Stahlbau der RWTH Aachen, möchten wir heute über das Projekt Helipolis sprechen. Dabei geht es um die innovative Holztafelbauweise mit mehreren Plattenlagen für den mehrgeschossigen Holzbau. Werden die Ergebnisse dieser Forschung eine neue Ära im Bauwesen einläuten? Wenn ihr mehr erfahren wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Und in diesem Sinne, Lukas, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Glubal Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Lukas, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Grundsätzlich habe ich Bauingenieurwesen studiert hier an der RWTH Aachen. Bin dann wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden im Bereich Holzbau bei Professor Hoffmeister. Habe mich da vor allem mit dem Holztafelbau beschäftigt und das ist ja auch das Thema von heute, worum es gehen soll. Und bin dann zuletzt auch Oberingenieur am Institut für Stahlbau geworden.
Da habe ich jetzt gleich mal eine Frage. Okay, Holztafelbau, das ist ja der Domäne des Holzbaus zugeordnet. Jetzt bist du am Stahlbauinstitut. Wie passt denn das zusammen?
Gute Frage. Ich kann kurz ein bisschen was zum Institut allgemein sagen. Also das Institut für Stahlbau ist sozusagen der Oberbegriff für ein sehr großes Institut mit verschiedenen Fachgebieten. Vom natürlich klassischen Stahlbau über Verbundbau, Glasbau decken wir grundsätzlich ab. Das liegt im Themenfeld von Professor Feldmann, der Institutsleiter ist. Aber wir haben auch noch weitere Professuren hier unter dem Schirm vom Institut. Das ist einmal Holzbau- und Erdbebeningenieurwesen und abgedeckt von Professor Hoffmeister. Wir haben Nachhaltigkeit im Metallleichtbau bei Professor Kuhnhenne und Windingenieurwesen bei Professor Kemper. Wir haben so einen eigenen Windkanal, wo wir Modelle messen können. Das wird da abgedeckt. Genau. Also wir sind sehr breit aufgestellt und ein Teilgebiet ist eben der Holzbau und da bin ich in der Forschung angesiedelt.
Jetzt habe ich dich ja gerade im Teaser mit Oberingenieur vorgestellt. Jeder kennt zwar, was ein Bauingenieur ist oder auch ein Prüfingenieur, aber was ist denn ein Oberingenieur?
Gute Frage. So nennen wir hier im Prinzip die Position, wenn man auch noch, organisatorische Aufgaben mit am Institut übernimmt, zusätzlich zu Forschungsaufgaben. Also ein wissenschaftlicher Mitarbeiter macht sozusagen, bearbeitet Forschungsprojekte, schreibt Veröffentlichungen, solche Dinge. Und Oberingenieur ist dann sozusagen noch in der Organisation eingebunden. So kann man sich das vorstellen.
Okay, jetzt bist du ja am Institut, ich sage jetzt einfach mal Stahlbau, mit mehreren Domänen und Fachbereichen, darunter auch dem Holzbau. Und es geht jetzt um ein Forschungsprojekt, Helipolis. Gib uns doch mal so ein bisschen noch ein Background, um was es bei diesem Forschungsprojekt geht. Holztafelbauweise, okay, vielleicht für denjenigen, der es noch nicht kennt, was ist denn das?
Kurz allgemein zur Holztafelbauweise. Holztafelbauweise ist im Prinzip eine, ressourcenschonende Holzbauweise, die einen sehr hohen Vorfertigungsgrad hat. Man kennt das klassischerweise oder ursprünglich kam das aus dem Holzrahmenbau aus Amerika. Man hat im Prinzip so Holzständer, ein Gerippe aus Holz und auf das kommen Beplankungen drauf, zum Beispiel OSB-Platten kennt jeder und die werden eben verbunden mit Verbindungsmitteln. Und dann hat man ein ausgesteiftes System. Also wir haben ein Grundgerüst aus Rippen, darauf kommen Beplankungen, die werden verbunden, diese beiden Teile, mit Verbindungsmitteln. In Deutschland ist das in der Regel, in Deutschland, der Schweiz und in Österreich wird das in der Regel geklammert, also mit Klammern verbunden.
Jetzt habe ich die Begriffe, zumindest in der Praxis, Holztafelbauweise, Holzrahmenbauweise, Holzständerbauweise immer synonym benutzt. Ist das wirklich immer ein und dasselbe oder gibt es da Unterschiede zwischen den drei?
Grundsätzlich kann man den Holzrahmenbau und den Holztafelbau Das ist natürlich alles eine sehr, sehr lokal geprägte Bauweise, ne? Und dadurch hat man auch, also auch die Einzelteile, die Komponenten sind sehr lokal geprägt. Jeder bezeichnet das irgendwie anders, obwohl er das Gleiche meint. Und der Unterschied zwischen Holztafelbau und Rahmenbau ist, kann man im Prinzip so sagen, dass der Holztafelbau eine vorgefertigte Bauweise ist. Das heißt, ganze Wände oder Deckenelemente werden vorgefertigt, auf die Baustelle geliefert und dort zusammengesetzt. Und der Holzrahmenbau ist der klassische Bau, wo man dann eben diese Stiele oder Ständer auf der Baustelle erstmal aufstellt, diesen Rahmen und das dann beplankt auf der Baustelle.
Gut, jetzt kennt man ja doch schon von, sagen wir mal, von einem klassischen Einfamilienhausbau, dass dort auch häufiger Holz schon verwendet wird, um einfach das Einfamilienhaus schneller aufzustellen. Also dort ist ja der Holztafel, oder ich sage jetzt einmal Holzrahmenbau, ja schon ganz gängig. Aber eure Idee hinter dem Projekt Helepolis steckt ja, dass ihr das jetzt nicht nur auf den klassischen Einfamilienhausbau haben möchtet, sondern jetzt auch wirklich mehrgeschossig. Ja, wie geht das?
Also grundsätzlich wird das auch schon im Mehrgeschossbau eingesetzt, so ist es nicht. Im Mehrgeschossbau hat man einfach höhere Anforderungen an solche Bauteile. Wir haben uns vor allem mit Holztafelwänden beschäftigt und da werden die Anforderungen im Mehrgeschossbau eben höher. Also wir haben höhere Lasten, die auftreten. Wir haben höhere vertikale Lasten, dadurch, dass wir mehr Stockwerke haben. Wir haben aber auch höhere Windlasten oder höhere Erdbebenlasten, die dann abgetragen werden müssen. Und wir haben aber auch höhere Anforderungen aus der Bauphysik und dem Brandschutz. Das heißt, vor allem im Brandschutz ist die Anforderung oder geben sich die Anforderungen aus der Gebäudehöhe sozusagen. Je höher das Bauwerk ist, umso höher sind die Brandschutzanforderungen. Da gibt es sogenannte Gebäudeklassen, Gebäudeklassen 1 bis 5. Und je höher die Gebäudeklasse, umso höher sind die Brandschutzanforderungen. Und daraus leitet sich eigentlich auch das Projekt ab, nämlich aus der Brandschutzbekleidung. Diese Brandschutzbekleidung ist, die wird jetzt in Deutschland zumindest auch geklammert. Das heißt, wir haben den Aufbau Rippe, Beplankung, Bekleidung. Und diese Bekleidung wird so wie die Beplankung auch geklammert. Und das geschieht in die Rippen rein. Das heißt, dieser Verbund, den wir vorher schon haben zwischen Beplankung und Rippe, der wird verstärkt durch die Bekleidung. Das heißt, die Bekleidung hat einen Einfluss auf die Tragfähigkeit. Und das ist bisher, passiert das unplanmäßig. Das heißt, das ist von der Tragwerksplanung in der Regel nicht berücksichtigt. Das heißt, das steht nicht im Eurocode 5 drin. Wenn wir eine Bekleidung haben und wir haben mehrere Plattenlagen, dann muss man das so und so rechnen. Und da setzt eigentlich das Forschungsprojekt an, dass wir da eine Berechnungsmethode entwickeln wollen, die das berücksichtigt. Das heißt, wir können Holztafelwände mit mehreren Plattenlagen rechnen. Das ist das Ziel.
Okay, also nochmal neue Anforderungen, weil wir nämlich im Mehrgeschossbau unterwegs sind. Das heißt, man hat durchaus höhere Lasten, aber auch höhere Einwirkungen aus, ich gehe mal stark davon auch aus, Wind oder vielleicht auch horizontale Kräfte, wie zum Beispiel auch aus dem Erdbeben. Und da gibt es aktuell in den Normen noch keine, sagen wir mal, Nachweise, wie zum Beispiel das im Mehrgeschossbau von Holztafelwänden berücksichtigt wird. Korrekt?
Genau, also das bezieht sich, das, was nicht berücksichtigt wird in der Norm, ist diese mehreren Plattenlagen. Die Beplankungen sind berücksichtigt. Die kann man auch schon lange rechnen. Die gab es schon damals in der DIN 1052, dann im Eurocode 5. Wofür es noch kein Berechnungsmodell ist, ergibt, ist im Prinzip, dass wir mehrere Platten übereinander haben, die alle mit den Rippen verbunden sind. Und so ein Verbundkonstrukt aus Rippe, Beplankung und Bekleidung dann eben bilden. Das ist die Neuerung.
Okay, alles klar. Verstehe. Und was kannst du uns denn bisher aus dem Forschungsprojekt schon an wichtigen Erkenntnissen und Ergebnissen berichten?
Vielleicht noch eine initiale Idee dazu oder zwei Situationen, die sich aus der Bekleidung ergeben haben, die wir als kritisch gesehen haben. Erstens Wir haben gesehen, okay, wir vernachlässigen hier ein Tragpotenzial. Also wir haben mehr Tragfähigkeit, mehr Steifigkeit, was wir eigentlich noch nicht ansetzen, wenn wir es klassisch nach Eurocode 5 rechnen. Aber auch das Thema Erdbeben haben wir ja schon angesprochen. Beim Erdbeben ist es extrem wichtig, dass wir die Eigenschaften, die Steifigkeit der einzelnen Geschosse über die Höhe des Gebäudes richtig abbilden können. Und wenn die Bekleidung diese Steifigkeit erhöht, dann führt das unter Umständen dazu, dass wir eine unsichere Erdbebenbemessung haben, weil wir die Kräfte unterschätzen, weil die Steifigkeit eigentlich höher ist. Das heißt, es ist da sehr wichtig, dass wir eine realitätsnahe Abschätzung der Steifigkeit machen, um eine sichere Erdbebenbemessung zu haben. Das heißt, das ist dann auch die Ausgangssituation, aus der sich dieses Ziel ableitet, dass wir eine Berechnungsmethode entwickeln, die dieses Verhalten realitätsnah abschätzen kann. Genau, das nochmal zur Motivation und dann zu den Ergebnissen und Erkenntnissen. Zunächst mal ist es vielleicht sinnvoll zu erklären, wie sind wir vorgegangen, also was haben wir gemacht, um zu den Erkenntnissen zu kommen. Das ist ja in der Forschung immer wichtig zu erwähnen, wie man zu einem Ergebnis gekommen ist. Und wir sind so vorgegangen, wir haben im Prinzip angefangen mit zwei Projektpartnern, also wir sind insgesamt drei Partner, die Uni und ein herstellendes Unternehmen, das ist die Firma Adams, und ein Ingenieurbüro, das ist die Firma Walter Reif hier aus Aachen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben erst mal eine Grundlagenermittlung gemacht, haben geschaut, welche Normen, Richtlinien gelten überhaupt für Holztafelwände. Dann haben wir uns angeschaut, Tragwerksplanung, Brandschutz, Schallschutz, welche Anforderungen gibt's da? Dann haben wir uns noch angeschaut, Referenzgebäude der beiden Firmen. Wir haben sozusagen geschaut, okay, welche Gebäude wurden schon von diesen Firmen geplant und gebaut? Und wie wurden die Wände da ausgeführt? Und aus diesen Wänden der Referenzgebäude haben wir uns dann ein Untersuchungskonzept abgeleitet, wo wir angefangen mit Detailversuchen an Verbindungsmitteln, dass wir sozusagen nur ein Stück Rippe rausschneiden, Beplankung drauf, Bekleidung drauf, Klammern rein und dann nur diese Verbindung testen. Damit haben wir angefangen. Dann sind wir gegangen auf ganze Wände, haben sozusagen ganze Wände in der Prüfmaschine untersucht und geschaut, wie verhält sich so eine ganze Wand. Also wie ist die Tragfähigkeit und wie ist die Steifigkeit von so einer Gesamtwand. Und abschließend haben wir dann noch zwei Referenzgebäude oder Beispielgebäude getestet. Das waren dann zweigeschossige Strukturen, wirklich zwei Geschosse übereinander. Und dann haben wir einmal einen Pushover-Test gemacht, das heißt einfach draufgedrückt und gucken, wie ist das Tragverhalten in der Hinsicht. Und ganz cool, ein Versuch auf einem Rütteltisch. Es gibt hier an der RWTH einen neuen Rütteltisch. Und da haben wir wirklich dieses zweigeschossige Gebäude auf diesen Rütteltisch gestellt und dann da mit echten Erdbeben belastet. Das war echt sehr spannend, ja.
Wie groß kann man sich das Gebäude vorstellen? Also das muss dann ein ziemlich großer
Rütteltisch. Das ist ein großer Rütteltisch, aber im Endeffekt sind es auch nur 3x3 Meter. Also wir waren schon sehr beschränkt im Grundriss. Und dann eben nur zwei Geschosse. Also insgesamt war die Struktur 4,50 Meter hoch. Also es ist dann ein bisschen kleiner skaliert, damit es drauf passt. Weil sie sind natürlich begrenzt von der Hallenhöhe. Das ist alles in der Versuchshalle drin. Ne?
Sehr spannend, sehr spannend. Okay. Ihr setzt, also klar, das waren jetzt alles experimentelle Versuche auch. Sicherlich kommt da auch eine gewisse Software zum Einsatz, wie zum Beispiel auch unsere, um einfach ein gewisses Berechnungsmodell aufzuziehen und nicht jedes Mal irgendwie einen neuen Versuch aufziehen zu müssen, weil das ja natürlich auch immer sehr aufwendig ist. Welche Erkenntnisse oder Erfahrungen habt ihr denn da auch mit unserer Software beispielsweise gemacht?
Genau, wir haben auch RFM eingesetzt, um das Ganze nachzurechnen. Wir haben da auch versucht, diese Balkenscheibe, genau.
Ja, Beam Panel, ja.
Ja, genau, so heißt das, ja, auf Deutsch. Und das Problem, wo wir an die Grenzen gestoßen sind, war im Prinzip die plastische Berechnung. Man kann das zurzeit bei RFM noch nur elastisch rechnen. Ich meine, da hast du auch in dem Podcast mit eurem Erdbeben-Experte drüber geredet, habe ich mir angehört, fand ich ganz spannend, dass ihr da in Zukunft auch in die plastische Berechnung gehen wollt. Das heißt, dass man dann wirklich auch so Pushover-Berechnungen in den plastischen Bereich rein rechnen kann. Also ich warte gespannt auf diese Neuerung und ja, da können wir uns auf jeden Fall gerne nochmal zu abstimmen, wie man das rechnen kann. Ja, können wir gerne nochmal drüber sprechen.
Okay, ja, sehr gerne. Also alles ist in Entwicklung und da sind wir natürlich
ganz auch, genau,
wenn wir auch diese Expertise, vor allem diese praktischen Einblicke und Einflüsse auch von außen bekommen können und das dann auch mit in unsere Software einfließen lassen können, von dem her sehr gerne.
Ja, ja. Aber im Endeffekt mussten wir dann darauf ausweichen, dass wir im Prinzip einfach wir hatten ja die Wandversuche und aus den Wandversuchen hatten wir die Auflagerkräfte und die horizontalen Kräfte und konnten damit dann auf der sicheren Seite, natürlich auf der sehr sicheren Seite, unsere Versuche abschätzen, damit da auch wirklich nichts passiert.
Mhm. Hatte man auch gewisse Erkenntnisse, womit man beispielsweise nicht gerechnet hat, also die so, wo man im Vorfeld dachte, okay, eigentlich ist es logisch, aber dann sich doch ganz anders irgendwie entwickelt haben?
Nicht extrem anders. Also im Prinzip, wenn man das runterbricht, ne, dann ist das einfach eigentlich ein ganz einfaches System, was zurzeit oder schon lange so gebaut wird, was aber noch nie so richtig untersucht wurde und oder zumindest kein Berechnungsmodell aufgestellt wurde. Im Endeffekt haben wir herausgefunden, ja, alle Verbindungsmittel, die bis in die Rippe durchgehen, die tragen auch mit. Das heißt, auch die Bekleidungsverbindungsmittel, die dann sozusagen bis in die Rippenstruktur reingehen, die verstärken natürlich die Scherfuge zwischen Beplankung und Rippe. Und das heißt, in der Praxis, wenn man es auf die Praxis bezieht, ein Hersteller würde sozusagen Anforderungen aus der Tragwerksplanung bekommen und Anforderungen aus der Brandschutzplanung. Und dann hätte man eben Wandaufbau, Rippen, Beplankung, Bekleidung und einen Verbindungsmittelabstand, der vorgegeben ist. Einmal für die Beplankung von der Tragwerksplanung und einmal für die Bekleidung von der Brandschutzplanung. Und dann würden die Hersteller im Prinzip in der Regel, wenn das geht, die gleichen Klammerabstände für Beplankung und Bekleidung verwenden. Und in diesem Regelfall, wenn man dann sich den Versuch anguckt, wenn man so eine Wand testet, dann haben wir ja quasi eine doppelte Klammerung. Wir haben mehr Klammern drin, also doppelt so viele Klammern drin, wie wir eigentlich rechnen zurzeit nach Eurocode 5. Und das einfache Ergebnis ist im Endeffekt, ja okay, wir haben eine doppelt so hohe Tragfähigkeit. Das ist jetzt erstmal die Erkenntnis bei einer Standardtafel, wie man sie bauen würde. Das heißt, die Tragfähigkeit ist wirklich extrem gesteigert. Und auch die Steifigkeit natürlich. Ja.
Mhm. Durch diese Klammern. Ja, also.
Ganz genau. Also ich meine, wenn man Nägel hätte und dann würde das wahrscheinlich genauso funktionieren. Ne? Aber auf jeden Fall kommt es an auf die Anzahl der Verbindungsmittel. Das ist auch, so ist es ja auch aktuell im Eurocode geregelt. Ne? Nur die Bekleidung wird halt nicht berücksichtigt oder die Verbindungsmittel der Bekleidung werden nicht berücksichtigt.
Okay, sehr spannend. Also für alle Hörer, Eurocode 5, das ist die Norm für den Holzbau. Okay, vielleicht so ein bisschen persönliches Fazit. Was hat denn für dich dieses Projekt so spannend gemacht?
Ja, spannend fand ich vor allem die Versuche. Also dann wirklich zu untersuchen, wie verhält sich das erstmal im Detail, aber auch auf Wandebene. Und dann klappt das Ganze auch auf Gebäudeebene. Und das Spannendste war natürlich abschließend dieser Versuch auf dem Rütteltisch, wo wir wirklich echte Erdbeben unten am Boden sozusagen aufgebracht haben und das Gebäude wirklich durchgeschüttelt haben, so dass es dann auch wirklich bis zum Versagen haben wir es belastet. Und das war schon sehr spannend. Habe ich so bisher noch nicht mitbekommen. Es gibt natürlich auch andere, also weltweit gibt es natürlich andere Rütteltische, aber sowas hier in Aachen zu haben, ist schon sehr spannend.
Mhm. Und was denkst du, nachdem dieses Projekt dann sich jetzt wahrscheinlich auch mehr dem Endspurt nähert, was für Potenziale ergeben sich durch euer Forschungsprojekt, vielleicht auch bezogen auf die Praxis und auch auf die freie Wirtschaft?
Mhm. Im Prinzip kann man jetzt, wo wir dieses Berechnungsmodell aufgestellt haben, das werden wir veröffentlichen in Praxisleitfaden, sodass das auch der Praxis zur Verfügung gestellt wird. Und dann kann man eben mit diesem Berechnungsmodell alle vorhandenen Verbindungsmittel und Platten dann eben ansetzen in der Bemessung und so das vielleicht ein bisschen wirtschaftlicher und sicherer gestalten. Das heißt, wenn wir den Leitfaden veröffentlicht haben, kann man dann hoffentlich mit diesem neuen Modell rechnen und genau, das dann auch anwenden direkt in der Praxis. Wir machen es nämlich so, im Projekt selber haben wir direkt auch die Konstruktion und Ausführung mit betrachtet immer. Wir hatten ja auch einen Hersteller mit an Bord und wir haben immer auch geschaut, wie sind die Anforderungen an die Ausführung, wie muss das Ganze hergestellt werden, damit das auch in Kombination mit dem Berechnungsmodell auch funktioniert. So ist es ja auch in der Norm gedacht, also jetzt in Zukunft im neuen Eurocode gibt es ja dann auch immer die Ausführungsnorm direkt mit dazu. Das heißt, das haben wir auch immer mit bedacht und dann auch in diesen Leitfaden reingebracht, sodass man da direkt alle Anforderungen an die Herstellung und Berechnung in einem hat.
Jetzt hast du es gerade erwähnt, Berechnungsmodell, du hast ja dann auch mit unseren Programmen gearbeitet. Wie hast du denn die Arbeit mit den Programmen empfunden?
Ja, was ich ganz spannend finde bei RFEM ist wirklich dieses Balkenmodell, dass man da im Prinzip so eine Holztafel zusammenbauen kann. Das geht relativ einfach. Fand ich sehr spannend, dass man da dann auch das Ding bei Holztafelwänden ist wirklich das, dass man so viele einzelne Komponenten hat, die zusammengesetzt so eine tragende Struktur ergeben, quasi im Verbund. Und dadurch, dass man viele einzelne Steifigkeiten hat, ist es nicht sehr einfach für in der Tragwerksplanung da schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn man das alles selber modellieren müsste, was wir auch mal gemacht haben, dann ist das sehr aufwendig. Wir haben das auch mit wissenschaftlichen Programmen natürlich in FE abgebildet. Und da muss man wirklich jedes einzelne Verbindungsmittel, jede einzelne Rippe, jede einzelne Beplankung muss man selbst modellieren. Und wenn man das vereinfacht und sagt, okay, ich habe hier jetzt einfach eine Wand, die hat den und den Rippenabstand, dann ist das auf jeden Fall für die Praxis super hilfreich, wenn man das in ein paar Sekunden zusammenklicken kann, anstatt dass man sich das selber zusammenbauen muss. Und das finde ich spannend, dass ihr das so gelöst habt.
Okay, ja, super.
Wenn man das in Zukunft noch mit plastischer Berechnung verbinden kann, das wäre natürlich ein Game Changer.
Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Also auch jetzt kleiner Side-Effekt für alle, die jetzt schon länger den Podcast hören und auch unsere Programme kennen und auch selber Statiker sind. Dieser dicken Typ in RFEM, nennt sich Balkenscheibe oder auch international, also auf Englisch Beam Panel. Und dieser dicken Typ, der dient zur Definition von solchen Holztafelwänden. Da kann man zum Beispiel die Beplankung mit irgendwelchen OSB-Platten definieren, aber auch den Abstand der Rahmenstäbe, aber auch der inneren Ständer. Und damit wird auch eine gewisse Steifigkeit ermittelt. Und das ist eine, sagen wir mal, Vereinfachung der aufwendigen Modellierung, so wie es jetzt gerade der Lukas in anderen FE-Programmen beschrieben hat. Okay, alles klar. Jetzt auch nochmal eine persönliche Frage. Jetzt haben wir viel über das Forschungsprojekt gesprochen. Da ist mir jetzt noch eines eingefallen. Wie ist man denn auf den Begriff Helepolis gekommen? Und jetzt möchte ich da noch einen kleinen Einschub machen. Helepolis kenne ich so ein bisschen aus der Antike, aus Griechenland. Und ich, das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe nämlich früher als Teenager habe ich immer so ein Computerspiel gespielt. Das hieß Age of Mythology. Und dort hat es so eine Belagerungswaffe gegeben von den antiken Griechen. Und das war so ein bewegter Belagerungsturm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit eurem Projekt irgendwie zusammenhängt, aber das würde mich jetzt schon mal interessieren, ob es irgendwelche, Ähnlichkeiten gibt oder wie man allgemein auf den Begriff gekommen ist.
Nee, ist mega, hast du sehr gut erkannt. Also tatsächlich kommt der Begriff daher und ich habe das Spiel früher auch gespielt. War mein erster Computer, den ich gekauft habe. Da war das sozusagen dabei, das Spiel. War super. Und genau, ich habe mir damals, als wir das Projekt beantragt haben, hatten wir schon geplant, diese Turmversuche zu machen, diese Gebäudeversuche. Und wir haben es Turm genannt, weil es ein sehr kleiner Grundriss ist, aber sehr hoch. Und Dieser Turm ist ja dadurch, dass wir im Projekt diese Bekleidung untersuchen, ist er bekleidet. Und diese Belagerungstürme hatten im Prinzip auch so eine Bekleidung, damit die nicht in Brand gesetzt werden können. Und das war ein Punkt, aber auch diese Übersetzung aus dem Griechischen, Hele und Polis, Polis für Stadt und Hele für Einnehmen, so Stadteinnehmer. Wir wollen ja natürlich mit dem Holzbau die Städte einnehmen. Das war natürlich auch nochmal eine Metaebene, die dazukommt. Also fand ich einen sehr schönen Begriff oder sehr schönes Akronym für das Projekt, ja.
Ja, spannende Anekdote, super, cool. Okay, also jetzt zum eigentlichen persönlichen Ausblick ins Bauwesen. Was denkst du denn? Wie wird sich denn die Baubranche in den nächsten Jahren verändern? Welche Trends setzen sich denn durch?
Gute Frage. Ich würde sagen, was sehr spannend ist oder was ich zumindest spannend finde, das kann ich sagen, ist Vorfertigung. Da ist ja die Holztafelbauweise sehr gut aufgestellt auch. Und modulares Bauen, also Raumzellenbau, vorgefertigte Raumzellen, die im Prinzip auf die Baustelle geliefert werden und dann nur noch zusammengesetzt werden nach dem Lego-Prinzip. Das finde ich super spannend und ich glaube, da hat man auch nochmal so einen Effekt, dass man da vielleicht in Zukunft schneller und besser mit höherer Qualität bauen kann, als das bisher der Fall ist, weil die Bauindustrie da doch ja teilweise sehr weit zurückhängt. Und ich glaube, damit kann die Bauindustrie nochmal ein bisschen aufholen, was die Geschwindigkeit auch angeht. Mhm. Und ja, das finde ich auch für den Holzbau sehr spannend. Vorfertigung, modulares Bauen.
Ja. Stimme ich dir 100% zu, sehe ich auch Riesenpotenziale. Und ich denke, da sind wir auch schon auf einem guten Weg, dass da jetzt auch die Anerkennung für den modularen Holzbau immer stärker wird, nicht nur national, sondern auch auf internationaler Ebene. Und da bin ich sehr optimistisch, was da uns in Zukunft noch erwarten wird.
Genau.
Apropos Bauindustrie, jetzt mal angenommen, du hättest einen Wunsch frei, was du in der Baubranche oder allgemein in der Bauindustrie verändern könntest. Was wäre das?
Puh, das ist eine sehr gute Frage.
Oder vielleicht auch irgendwie bezogen was auf die Lehre im Bauingenieurwesen?
Da würde ich sagen, dass natürlich jetzt dadurch, dass der Holzbau so gefragt ist, müssen wir auch schauen, wie kriegen wir die Studierenden abgeholt, dass wir auch die Nachfrage nach Holzingenieuren decken können. Wenn der Holzbau so nachgefragt ist, brauchen wir auch gut ausgebildete Leute. Ja, okay, und das hat natürlich auch was mit Bauindustrie zu tun, ne? Dass wir in der Lehre, von der Lehre in dem Holzbau die Leute gut ausbilden, sodass die auch in der Praxis eingesetzt werden können, dass die da gute Arbeit leisten, wir gute und nachhaltige, langlebige Holzbauprojekte umsetzen können.
Sehr schön. Okay, Lukas, nähern wir uns der Endphase und zwar am Ende meines Podcasts stelle ich immer die Frage nach dem Lieblingsbauwerk und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was dein Lieblingsbauwerk ist. Ich habe eine Vermutung, dass es Richtung Holzbau gehen wird, aber ich lasse mich noch gerne eines Besseren belehren.
Ja, Holzbau, bist du auf dem richtigen Pfad. Spontan würde ich sagen, das Bürogebäude der Firma Adams ist ein sehr schönes Projekt. Da hatten wir tatsächlich unseren Abschlussworkshop. Das wurde vor ein paar Jahren gebaut. Ist natürlich ausgesteift mit Holztafelwänden, ganz klar, und hat aber auch Buchenholzstützen, also ein Stützenraster mit Buchenholzstützen. Das heißt, es sind sehr, sehr schlanke Stützen, was so einen sehr schönen Innenraum, so einen offenen Innenraum hat, ist auch von außen sehr architektonisch ansprechend gestaltet. Ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr solcher Bürogebäude sehen, weil ich glaube, da geht man wirklich sehr gerne zur Arbeit. Und so ein Holzbau macht da schon viel aus.
Sehr schön. Schönes Wort. Und damit möchte ich auch die Folge beenden und möchte mich vor allem bei dir recht herzlich bedanken für diese spannende Einblicke aus eurem Forschungsprojekt. Allgemein das ganze Thema Holztafelbauweise hatten wir so bisher jetzt auch noch nicht so vertieft in dem Podcast und wünsche dir beim Projekt alles, alles Gute, ganz viel Erfolg und freue mich schon, wenn dann das so richtig veröffentlicht wird und alles Gute dir.
Danke, danke für die Einladung.